Guten Morgen. Das ist das, warum es diese Gemeinde gibt, die Andreas-Gemeinde, dass ihr Gottes Lied über euer Leben hört. Dass ihr Gottes Lied, was er über euren Leben singt, hört, dieses Lied in euer Herz fallen lässt, dass dieses Lied euer Leben bestimmt und euer Leben verändert. Denn Gott hat ein gutes Lied, was er über jeden Einzelnen von euch gesungen hat und immer wieder singt. Ihr steht morgens auf, Gott singt dieses Lied. Und er möchte nichts lieber als dieses Lied, diese Melodie des Lebens, in eurem Leben zum Aufblühen kommt und wächst. Und das ist einer der Gründe, warum wir, vielleicht sogar der Grund, warum es die Andreas-Gemeinde gibt. Dass ihr diese Melodie hört und dass diese Melodie mehr und mehr euer Leben bestimmt, euer Leben verändert. Und dass ihr aus dieser Melodie herauslebt. Und diese Melodie etwas wird, was diese Welt segnet, was diese Welt verändert. Weil Gottes Melodie über deinem Leben so einzigartig ist und nur du diese Melodie zum Schwingen bringen kannst in dieser Welt. Zweimal im Jahr sind wir als Gemeinde zusammen und überlegen uns, was ist das eigentlich, was wir hier machen als Andreas-Gemeinde? Warum engagieren sich so viele Leute hier? Was machen wir hier eigentlich? Mit dem Familienzentrum, Demenzzentrum und alles. Und die, die schon ein bisschen länger dabei sind, wissen, dass wir eine Vision 2030 formuliert haben, wo wir gesagt haben, bis zum Jahr 2030 erwarten wir von Gott, dass er uns führt, dass wir in dieses neue Land aufbrechen, dass er uns verheißen hat. Und zwar einmal im Jahr wollen wir uns damit auseinandersetzen. Und wir haben als Gemeindeleitung gesagt, die ersten Jahre fokussieren wir uns auf 10 Themen. Und das Thema dieses Jahres ist Nachwuchs fördern. Brücken bauen, Nachwuchs fördern ist das, worum es dieses Jahr geht. Egal ob Demenzarbeit oder Familienzentrum oder wo auch immer. Unser Fokus ist, wir wollen Nachwuchs fördern und wir wollen Brücken bauen, dass Menschen schaffen, den nächsten Weg, den nächsten Sprung im Glauben zu gehen. Und ich habe einen Text ausgesucht, den mir am 8. August im letzten Jahr Gott ins Herz gegeben hat. Seitdem ich beschäftigt, der so ein bisschen das Motto des letzten Jahres für mich war. Ich werde euch teilhaben lassen an dem, was Gott in meinem Leben im letzten Jahr getan hat und wo ich glaube, wohin er uns führen möchte. Es wird eine ein bisschen andere Predigt sein, aber ich möchte mit dem Text beginnen, der wichtig ist, als Grundlage für dieses Jahr. Das ist Markus 6, 45, 52 und wie so oft lohnt es sich, mal den Kontext zu lesen, also das ganze Kapitel und das so lade ich euch ein, wenn ihr nach Hause geht, lest mal das ganze Kapitel 6 vom Markus Evangelium. Es ist total spannend, was da passiert. Am Anfang des Evangeliums, dieses Kapitels steht, dass Jesus seine Jünger zu zweit, das waren alles Anfänger, hat er gesagt, geht ihr zu zweit und missioniert. Und die gehen hin und kommen zurück und sie waren erfolgreich. Und dort steht in Vers 12, sie zogen aus und predigten, man sollte Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Später kommen diese Jünger, ein paar Verse später, vollkommen glücklich, aber auch vollkommen erschöpft zu Jesus. Sie wollten ihm alles erzählen, was sie gerade so erlebt haben. Jesus sprach zu ihnen in Vers 31, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Und es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht genug Zeit zum Essen. Müsst ihr euch vorstellen, um Jesus war immer was los. Sie hatten noch nicht mal genug Zeit zum Essen. Und die waren eigentlich fertig. Jesus machte sich Sorgen, dass sie in Burnout gehen. Und sagt, geht und nehmt euch Ruhezeiten. Was geschah dann? Vers 32 steht dann folgendes. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Und man sah sie wegfahren und viele hörten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen schon zuvor. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerte ihn, denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Und er fing an, eine lange Predigt. Ich möchte nichts mehr gegen lange Predigten hören in dieser Gemeinde, okay? Wir können uns immer auf Jesus berufen. Amen. Okay. Wisst ihr, Jesus ist einfach unverbesserlich. Er sieht eine Not und er krempelt die Ärmel hoch und packt an. So war er. Und seine Jünger kannten es nicht anders, machten es genauso. Und so dienten sie, obwohl sie eigentlich Ruhe brauchten, dienten sie. Und als die Menschen Hunger bekamen, schickte Jesus sie nicht weg, sondern machte mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer satt. Und all die Frauen und Kinder, die dabei waren, 5000. Und die Jünger, die eigentlich schon müde waren. Und Jesus gesagt hat, jetzt endlich macht euch ab. Und mussten einen ganzen Tag lang diese Masse organisieren, das Essen verteilen, wieder einsammeln. Und dann beginnt unser Text von heute. Und alsbald trieb er seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida, bis er das Volk gehen ließe. Und alsbald trieb er seine Jünger. Und als er sich von ihnen getrennt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem Meer und er war an dem Land allein. Und er sah, dass sie sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und da kam er um die 4. Nachtwache zu ihnen und wandelte auf dem Meer und wollte an ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem Meer wandeln sah, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich über die Maßen, denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war verstockt. Jesus, wenn wir uns jetzt diesen Vers angucken, diese Bibelverse angucken, dann bitten wir dich, Gott, rede zu unseren Herzen, verändere du. Du sagst, du möchtest Brot des Lebens geben. Lass uns etwas davon bekommen, was unser Leben reich macht, sättigt, uns Hoffnung gibt, Perspektiven. Danke dir dafür. Amen. 4 kurze Punkte zu diesem Text und dann ein persönlicher Lebensbericht, was ich letztes Jahr so erlebt habe. Erstens, Jesus trieb sie ins Boot. Das ist hier eine der wenigen Stellen, wo Jesus richtig hektisch wurde. Wurde er sonst nie. Nach dem Brotwunder lesen wir im Johannesevangelium, wollten diese 5000 Männer Jesus zum König machen. Endlich jemand, der ihre Not lindert. Jesus aber trieb seine Jünger ins Boot und ging selbst beten. Warum wurde der sonst so coole Jesus auf einmal hektisch? Ich glaube, weil er wusste, was die Versuchung der Macht mit uns macht. Weil er wusste, dass die Jünger, wenn sie diese Macht geschenkt bekommen, versuchen würden, das Gute, was Jesus predigt, die Liebe, die Jesus gebracht hat, mit Macht durchzusetzen. Und das hat noch nie funktioniert. In der gesamten Kirchengeschichte nicht. Sobald die Kirche Macht bekommen hat, ist sie korrumpiert worden. Und das wusste Jesus. Und stehen auch nicht wir immer wieder in der Versuchung, dass wir das Gute versuchen, die Liebe versuchen, mit Macht durchzusetzen, damit es schneller geht? In der Erziehung, in der Beziehung, in deiner Partnerschaft. Du weißt, was das Gute für deine Frau ist und du möchtest, dass sie das auch kapiert und versuchst, es mit Macht durchzukriegen. Forget it. Funktioniert nicht. Also schickte Jesus seine Jünger schleunigst aufs Meer alleine. Alleine. 2. Punkt. Und er sah, dass sie sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Die Jünger waren sowieso schon fertig. Schon bevor sie den anderen 5000 Leuten zu essen gaben, waren sie fertig. Und dann haben sie den ganzen Tag geschafft. Und dann schickt Jesus sie auf dieses Wasser, und er hat bestimmt gewusst, dass jetzt ein Sturm aufkommt, und schickt sie alleine dahin. Und die Jünger mussten bis zur 4. Nachtwache. Wisst ihr, was das ist, 4. Nachtwache? Zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Das heißt, sie sind um 6 Uhr höchstwahrscheinlich aufs Meer gestiegen. Von 6 Uhr abends bis 3 Uhr morgens, vielleicht sogar später, mussten sie rudern wie blöd. Und Jesus war nicht da. Und eigentlich wollten sie ruhen. Und sollten sie ruhen. Ich glaube, einige der Jünger haben gesagt, danke, Jesus. Und dann steht dieser eine Satz. Aber Jesus sah sie. Jesus hat sie nicht gesehen. Es war Mitternacht. Es war dunkel. Es war Sturm. Die waren meilenweit entfernt. Jesus sah nicht. Mit seinen normalen Augen sah er sie nicht. Aber er sah sie. Und das ist eines, was ich euch gerne mitgeben möchte. Egal, in welchem Sturm eures Lebens ihr gerade steht und wie weit ihr denkt, dass Jesus entfernt ist, Jesus sieht es. Jesus sieht dich, da wo du bist. Der dritte Punkt, das ist die verrückteste Stelle an diesem ganzen Vers, finde ich. Jesus wollte einfach an ihm vorübergehen. Die plagen sich da ab und Jesus wollte so ein bisschen auf dem Wasser, hi, und vorbeigehen. Und dann noch der vierte Punkt. Ihr Herz war verstockt. Wisst ihr, die Jünger haben nicht nur ihre eigenen Wunder erlebt, sondern dann das Brotwunder, dann sehen sie Jesus auf dem Wasser laufen, dann wird der Sturm gestillt, die 5000 Menschen wurden satt und ihr Herz wurde verstockt. Was passiert da mit unserem Herzen? Für alle, die jetzt neugierig geworden sind und vor allen Dingen für die, die gerne tiefer graben und gerne Schwarzbrot haben und nicht frische Brötchen, für euch habe ich die Predigt vom Klaus, die er vor Jahren hier gehalten hat, ausgedruckt. Und ihr könnt die mitnehmen draußen als Thesen oder ihr bekommt sie zugeschickt, wenn ihr auf den Predigtthese verteilen seid. Geht mal rein. Warum wollte Jesus einfach nur vorübergehen? Und was bedeutet das, dass das Herz verstockt ist? Und was hat das mit mir zu tun? Hier mehr dazu. Ich möchte mich aber heute auf diesen einen Vers konzentrieren, den ich am 8. August geschenkt bekommen habe. Er stand dort in den Losungen, dass die Menschen, die Jünger, sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen und sie wussten nicht weiter. Ich möchte euch ein bisschen aus meinem Gebetstagebuch vorlesen, um euch ein bisschen teilhaben zu lassen, wie mein letztes Jahr gewesen ist, besonders was die Vision 2030 anbelangt, unseren Weg als Gemeinde, den wir gegangen sind. Ich hoffe, dass ihr da ein bisschen was mitbekommt, nicht nur das, was uns als Gemeindeleitung beschäftigt, sondern auch, wie Gott anscheinend auch manchmal mit Menschen umgeht. Wir sind am Anfang gestartet als Gemeindeleitung. Wir waren 42 Leute, waren auf dem Willow Creek Kongress in Dortmund. Einige von euch waren dabei. Und ich habe mich danach hingesetzt und habe gesagt, was sind die drei Sachen, die ich mir gemerkt habe, wo ich gesagt habe, das ist das, was zu mir spricht. Und drei Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, ist einmal der Ersatz, geh, Held Gottes, in der Kraft, die du jetzt schon hast. So ein Zuspruch, den Gott Gideon gegeben hat. Ich hatte mich am Anfang des Jahres so gefühlt, ich hatte keine Kraft. Schon gar nicht, um die Vision 2030 umzusetzen. Und diese Zusage von Gott an Gideon, das, was du hast an Kraft, das reicht. Und jetzt geh. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, nochmal eine tiefe Entscheidung in meinem Herzen getroffen, dass ich sage, ich möchte Gottes Auftrag leidenschaftlich bis zum Ende meines Lebens leben, umsetzen. Mit Leidenschaft und mit Feuer. Und der dritte Punkt, das hat mich vorwarnen können eigentlich für das, was in diesem Jahr kommt. Vielleicht kennt ihr noch diese Bewegung von John Maxwell, dass er gesagt hat, unser Leben, alles was wert ist in deinem Leben, verfolgt zu werden, ist ein ewiger Aufstieg bei Downhill Habits, hat er das genannt. Ein ewiger Aufstieg bei Downhill Habits. Das heißt, alles, was wert ist, in deinem Leben verfolgt zu werden, ist ein ewiger Aufstieg und deine Gewohnheiten ziehen dich immer in den Süden. That's life. So ist Leben. Am 7. März schreibe ich in meinem Gebetstagebuch: Beim Joggen kam mir der Gedanke, dass wir als Andreasgemeinde gerade in der Wüste stehen. Wir sind aufgebrochen aus unserem Ägypten mit den vielen Fleischtöpfen und sehen mit der Vision 2030 das verheißene Land vor uns, aber es wird anstrengend. 5. April. Meine Seele ist unruhig, mein Gott. Vieles stürzt auf mich ein, wo ich nicht klar sehe. Der Besuch aus Nairobi Chapel im Juni, der Tod von Helen, großer Frust bei einem Gemeindemitglied, Unklarheiten bei vielen Leitern, eine Vision 2030, die eher technisch als leidenschaftlich wirkt. Und jetzt geht auch noch Fabian 4 Wochen in Vaterschaft. 8 Wochen. Am gleichen Tag stand in der Losung, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet aller Welt enden. Denn ich bin Gott und sonst keiner. Denn ich bin Gott und sonst keiner. Ein weiterer Tiefschlag im August. Der Tod von Chrissy Hertzfeld, trotz vieler Gebete. Nicht wenige haben von euch mitgeglaubt und gehofft bis zum Ende, dass Gott ein Wunder tut. Auch ich habe es geglaubt und gehofft und es ist nicht passiert. Am 7. August, in der Losung steht, einer trage des anderen Last. Danke für den Niederhöchstädter Markt, Gott. Er ist super gelaufen. Aber nicht nur Bea geht am Rande jeder Kraft, am Limit, viele Mitarbeiter sind erschöpft. Und dann am 8. August stand dieser Vers in der Losung. Jesus sah, dass sie sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und da kam er in der 4. Nachtwache zu ihnen. Und total zu mir gesprochen an diesem Tag und sagte, okay, was willst du sagen? Am 10. August, 3 Tage später. Vater, der Gegenwind ist echt stark im Moment. Katrin, unsere Kinderpastorin, geht. Eine andere entscheidende Leiterin explodiert und verlässt ihr Team. Achim Duda dahinter fragt das Neubauprojekt. Herr, hilf, bitte achte du auf uns. Dazu kommt, dass ich mit meinen Plänen für das Oktoberfest total im Feuer stehe. Gott, das alles zusammen kann die Gemeinde echt an die Grenzen bringen. Erbarme dich. Bitte lass es die 4. Nachtwache sein. Und komme du bald und bringe du Ruhe, Licht und Klarheit in die Situation. Denn es geht ja um deinen Missionsbefehl, wie er heute in der Losung stand. Ein Monat später, am 10. September. Herr, in der Nacht habe ich so gut wie gar nicht geschlafen und mir viele Sorgen gemacht, da in den letzten Wochen ganz viel liegen geblieben ist. Vielen Dank für deine Losung heute. Ich bin bei dir und ich helfe dir und ich errette dich. Und euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Balsam für meine wunde Seelen. Danke auch für den Artikel im Hausfrestmagazin, dass Gott seine Berufung nicht gereuen, auch wenn ich mich gerade überhaupt nicht geistlich fühle. Am 20. September. Du siehst das Brausen des Meeres und das Toben der Völker. Psalm 65. Vater Carsten sagte gestern, dass er sich so fühlt wie mitten in einem Sturm und dass unsere Gemeinde gerade tobt. Und ja, wir stehen unter Beschuss. Gerade das Oktoberfest ist sehr umstritten. Ich bin echt ratlos und brauche dich wie nie zuvor, um diese Gemeinde weise zu leiten. Und dann die Losung an dem Tag. Ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Vielleicht merkt ihr jetzt, wie wichtig mir diese Worte sind, die in den Losungen stehen und einfach mich dann immer wieder aufrichten auf meinem Weg. Am 1. Oktober. Herr, immer mehr Menschen aus meiner Nähe hinterfragen die Vision 2030. Fast scheint mir, dass ich damit alleine stehe. Soll ich wanken, alles neu überdenken? Ein sehr guter Freund, der mir echt wichtig ist, war von Anfang an dagegen. Danke für deine Losung heute. Der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wolltest du fördern. Also an die Arbeit, Kai, habe ich geschrieben. Am 18. Oktober. Liebe und tue, was du willst. Schweige, so schweigst du aus Liebe. Redest du, so rede aus Liebe. Rügst du, so rüge aus Liebe. Schonst du, so schone aus Liebe. Trage Liebe in deinem Herzen. Aus dieser Wurzel kann nichts anderes als Gutes hervorgehen. Und der Losungsvers an dem Tag. Gehe, der Herr sei mit dir. Ein paar Tage später, 6. November. Herr, schenke mir wieder deine Hoffnung und Begeisterung. Mir fehlt zurzeit die Kraft, die Motivation und, sorry, auch die Lust zum Rudern. Aber ich möchte heute das tun, was du für mich vorbereitet hast. 3 Tage später. Danke für dein Wort, Gott, dass wir durch Glauben und Geduld die Verheißung erben aus Hebräer 6. Danke, Vater, dass du mir beide schenkst. Glaube und Geduld. Glaube und Geduld. 4 Tage später, 13. November. Heute der Schlag ins Gesicht. Achim sagte uns, dass die Musikschule aus unserem Bauprojekt aussteigt. Aus 2 Gründen. Erstens, eine Alternative von der Stadt hat er Angebote bekommen und er hat kein Vertrauen, dass es mit uns klappt. Und zweitens, er hat keine Manpower und Kapazität. Carsten und ich waren am Boden zerstört und hinterfragen grundsätzlich den Neubau. Herr, dein Wille geschehe. Dann gehe ich nach Hause von diesem Gespräch, schnapp mir das Losungsbuch. Und dort steht am 13. November diese Verse. Ihr habt gesehen, wie ich euch getragen habe auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Ihr habt gesehen, wie ich euch getragen habe auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Was? Wie entspannend. Und dann der zweite Vers. Ich musste echt heulen, als ich den damals gelesen hatte. Aus Epheser 3,20 ist mein Lebensmotto. Mein Lebensmotto, Epheser 3,20. Dem, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter. Wir haben einen Gott, der über alle unsere Vorstellungskraft überschwänglich mehr tun kann, als wir uns vorstellen können. Das ist mein Lebensmotto. Habe ich mir vor 25 Jahren gegeben oder geschenkt bekommen, dieses Lebensmotto. Und an diesem Tag, wo ich echt am Boden war, steht das in der Bibel, also in der Losung. Genau an diesem Tag. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Pessimisten, einem Optimisten und einem Zuversichtlichen? Die Geschichte kennt ihr vielleicht vom Frosch, der in den Sahnetopf fällt. Ich bringe das einfach auf den Punkt. Ein Frosch, der in einen Sahnetopf fällt und sagt, oh je, wir sind verloren, nichts kann uns mehr retten und auch nichts tut und stirbt, ist ein Pessimist. Der Frosch, der in einen Sahnetopf fällt und sagt, keine Sorge, nichts ist verloren, am Ende wird uns eine höhere Macht retten und nichts tut und stirbt, ist der Optimist. Der Zuversichtliche ist wie der Frosch 3, der sagt, es ist eine schwierige Lage, ich muss strampeln und ich muss rudern, um den Kopf hochhalten. Und so wird aus der Sahne Butter und der Frosch springt heraus. Diese Geschichte las ich im Dezember und erinnerte mich an das Rudern vom August. Dass es anscheinend Zeiten gibt in unserem Leben, wo alles dunkel ist, alles schwarz, du nichts weißt, Jesus ist nicht in deinem Boot, er ist weit weg, du rufst ihn, er passiert nichts. Und du ruderst wie blöd und dann kommt noch der Wind gegen dich. Solche Zeiten gibt es im Leben. Und was die Vision 2030 anbelangt, war für mich im letzten Jahr so eine Zeit. Nicht das ganze Jahr war so, nur nicht, dass ihr denkt, ich hatte gestern ein ganz, ganz schlimmes Jahr. Nein, mein Jahr 2000, also letztes Jahr war ein gutes Jahr. Ich habe 57 Punkte aufgeschrieben, wo ich sage, danke Gott für diese Gemeinde. Wo Gott einfach immer wieder gesagt hat, wow, 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 was hier läuft. Aber was die Vision anbelangt, war das mein innerer Zustand. Das war, was die Umsetzung unserer Vision 2030 für mich zumindest und ich glaube aber für viele aus unserer Gemeindeleitung ein hartes Jahr. Und was macht das mit dir, Kai? Ich war im Klausur jetzt im Januar, ich habe es vielleicht gelesen, nochmal für 4 Tage mein ganzes Gebetstagebuch durchgelesen, da kamen auch diese Sachen zum Vorschein. Ich bin aus diesem Jahr zuversichtlicher herausgegangen als jemals zuvor. Auch was die Vision 2030 anbelangt, zuversichtlicher. Nicht optimistisch, aber zuversichtlicher. Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Leute, was wir uns vorgenommen haben mit der Vision 2030, hat niemand gesagt, dass es leicht wird. Wir wollen nicht Kirche spielen, wir wollen Kirche leben. Wir wollen diese Kirche reformieren, beginnend mit unserer Gemeinde, beginnend mit unserem Leben. mit dieser Gemeinde, zum Segen der Menschen hier in Eschborn, zum Segen der Kirche, zum Segen der Menschen in dieser Welt. Das ist die Berufung, die über dieser Gemeinde steht. Das ist die Melodie, die Gott über diese Gemeinde singt. Davon sind wir überzeugt. Und ich kann euch leider nicht sagen, ob wir jetzt in der ersten Nachtwache, in der zweiten Nachtwache oder der dritten oder der vierten Nachtwache sind. Weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass jetzt der Zeitpunkt ist, zu rudern. Und drei Sachen weiß ich ganz genau. Das erste ist, ich weiß, Jesus sieht. Jesus sieht diese Gemeinde. Auch wenn wir manchmal nicht wissen, ob er es wirklich tut, Jesus sieht uns. Und er sieht auch dich, wenn du gerade durch einen Sturm gehst. Jesus sieht dich. Das zweite, was ich weiß, ist, Jesus wird kommen zur vierten Nachtwache. Bin ich so tief von überzeugt. Jesus wird kommen zur vierten Nachtwache. Und das dritte, was ich genauso weiß, mehr denn je, ich schaffe es nicht alleine. Wir Gemeindeleitung schaffen es nicht alleine. Wir Pastoren schaffen es nicht alleine. Um diese Melodie, die Gott über diese Gemeinde singt, zu leben, brauchen wir jeden Einzelnen von euch, dass ihr die Melodie, die Gott euch geschenkt hat, singt und daraus ein Konzert wird, was diese Welt verändert. Was also können wir konkret tun? Ich möchte einfach nur die vier Punkte nochmal wiederholen, die Carsten letzte Woche schon gesagt hat, was wir tun können, um in diesem Jahr die Brücken zu bauen und Nachwuchs zu fördern. Wir haben gesagt, wir konzentrieren uns als Gemeinde immer ein Jahr auf ein Thema, von dem Ganzen, was wir vorhaben als Vision 2030, auf ein Thema. Und da bitten wir euch, mitzumachen. Und zwar an vielerlei Arten könnt ihr euch beteiligen. Das erste ist, betet. Leute, betet bitte für die Gemeindeleitung, wie ihr noch nie für die Gemeindeleitung gebetet habt. Wir brauchen euch. Wir brauchen euer Gebet. Ich glaube, dass wir in einer entscheidenden Phase sind als Gemeinde, was die Vision 2030 anbelangt. Wir brauchen euer Gebet. Eine zweite Möglichkeit, arbeitet im Nachwuchsbereich mit. Wenn euer Herz dafür brennt, dass die nächste Generation eine Generation wird, die Gottes Melodie singt und diese Welt verändert, dann arbeitet in dieser Generation, in diesem Arbeitsbereich mit. Nächsten Samstag, wenn ihr noch nicht genau wisst, wollt ihr oder wollt ihr nicht, nächsten Samstag zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr ist hier eine Zukunftskonferenz Nachwuchsarbeit. Alle, die Interesse an diesem Thema haben, sind eingeladen zu kommen, ihre Ideen einzubringen und zu gucken, wo ihr euch einbringt. Zweitens. Drittens, für alle anderen, baut Brücken. Wir haben es unter dem Namen, damals oder Carsten hat es unter dem Namen gesetzt, sei Andreas oder sei ein Andrea für andere. Sei ein Andrea oder ein Andreas für die nächste Generation. Andreas war derjenige, der Petrus zu Jesus gebracht hat. Hatte sonst nicht viel zu tun. Brachte nur Petrus zu Jesus. Und Petrus hat diese Welt verändert. Deine Aufgabe vielleicht, und das, ich bitte euch jeden, wenn ihr Kinder seht in dieser Gemeinde in diesem Jahr, wenn ihr die Nachwuchsarbeit seht, wenn ihr die Jugendlichen seht, dann sagt ihr, es ist genial, dass ihr hier seid. Egal wie laut ihr seid. Egal wie schmutzig ihr es macht. Es ist schön, dass ihr hier seid. Ihr seid diejenigen, die Menschen zu Gott bringen können. Die nächste Generation zu Gott. Und das kann jeder von euch. Das kann einfach nur ein Lächeln sein. Und ein bisschen Langmut sein. Mit der nächsten Generation. Und der vierte Punkt, hatte Carsten letztens auch schon gesagt, spendet für die Nachwuchsarbeit. Ihr wisst, unsere Challenge ist, für die, die mitwachsen wollen, in diesem Bereich großzügiger zu werden, jedes Jahr 1% mehr unseres Einkommens zu geben. Und ich challenge euch, dass ihr dieses Jahr 1% eures Einkommens monatlich in die Nachwuchsarbeit gebt. Damit diese Generation aufwachen und aufblühen kann. Also vier Punkte, die sehr, sehr konkret sind, die ihr tun könnt. Und sucht euch eins aus. Wo ist euer Platz mitzurudern? Und dann noch etwas, als Letztes. Auch im Kloster habe ich diese eine Frage gestellt. Gott, das siehst du hier, Gott, was soll ich machen? Und die Antwort kam ziemlich spontan. Björn? Wirklich, das hat er zu mir gesagt. Kai, nimm dich nicht so ernst. Ja, easy, ich bin der Chef hier, nicht du. Nimm dich nicht so wichtig. Hab Spaß an dem, was hier passiert. Und deswegen, Leute, wenn wir jetzt in den nächsten Jahren rudern werden, und es kann gut sein, dass es anstrengend wird, es wird höchstwahrscheinlich anstrengend, dann vergesst das Lachen nicht, dann vergesst die Party nicht. Und deswegen habe ich für jeden Einzelnen von euch diese Karte dabei. Und ich bitte euch, dass ihr euch die aufhängt in eurem am Nachtschrank, irgendwo, wo ihr sie jeden Tag seht. Was soll ich Gott heute machen? Lachen. Wirklich wichtig. Warum? Das gilt nicht nur für unsere Gemeinde. Weil wir einen Gott haben, der dich sieht. Weil wir einen Gott haben, der eine Melodie über dein Leben spielt, die nun du leben kannst. Und der nichts lieber möchte, als diese Melodie zum Schwingen kommt, zum Segen dieser Welt. Weil wir einen Gott haben, der aus 5 Broten und 2 Fischen 5000 Leute satt machen kann. Denk nie, du bist zu wenig, du hast zu wenig. Du kannst 5000 Leute satt machen. Weil wir einen Gott haben, der über Wasser läuft. Weil wir einen Gott haben, der Stürme stillen kann. Weil wir einen Gott haben, der eine Melodie über diese Gemeinde singt. Und er wird zusehen, dass diese Melodie Wirklichkeit wird. Weil wir einen Gott haben, der Herr dieser Gemeinde ist. Es ist nicht der KV. Es sind nicht die Pastoren. Der Herr dieser Gemeinde ist Jesus. Und dem folgen wir. Und deswegen kannst du entspannt sein. Jesus wird seinen Weg gehen. Mit dir und mit uns. Und deswegen jeden Morgen, wenn du sagst, Gott, was soll ich heute machen? Lachen. Okay? Nimm das mit nach Hause. Nimm das mit in dieses Jahr. Und wenn in diesem Jahr nur eins passiert, dass wir als Gemeinde einfach sehr viel mehr gelacht haben, dann ist schon viel passiert. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.